Ein spannendes Thema, über das man nicht so oft was in Kirchen hört, aber ein Thema, das in der Bibel schon vorkommt, und zwar eine Prostituierte oder Hure, Rahab. Eine Frau, die es schafft, 4-mal erwähnt zu werden in der Bibel. Das ist schon spannend in sich. Immer wieder auch mit dem Zusatz, die Hure, Rahab. Also Gott scheint sich nicht zu scheuen, dieses Thema auch in der Bibel vorkommen zu lassen. Und deswegen trauen wir uns, euch heute Abend diese Heldin mal vorzustellen. Eine Frau, die es sogar in den Stammbaum von Jesus geschafft hat. Prostitution ist ein riesiges Thema. In unserem Land ist sie leider, muss man sagen, legalisiert worden. Es gibt immer mehr Berichte jetzt in letzter Zeit, auch im Fernsehen, dass das nicht zum Vorteil der Prostituierten ist, sondern im Gegenteil, dass Deutschland damit zu einem Land geworden ist, in dem noch mehr Ausbeutung von Frauen geschieht als woanders. Denn hier scheint es legal zu sein und die Polizei hat keinen Zugriff mehr auf diese Menschenhändlerringe, die Frauen anwerben in den osteuropäischen Ländern, Ukraine, Moldawien, viele Länder und dann hierhin verfrachten. Die sagen natürlich alle, sie machen das freiwillig, bei manchen mag das auch so sein. Ich gehe allerdings davon aus, dass keine Frau so etwas freiwillig macht. Da muss schon sehr viel zerstört worden sein im Leben einer Frau, dass sie sich verkauft. Davon gehe ich einfach aus. Wer da mehr wissen will, kann mich ansprechen, kann auf den Homepages sich erkundigen, die es zu diesem Thema gibt. In manchen Ländern steht Prostitution unter Strafe. In manchen sogar, dass die Freier, die Männer, die zu Prostituierten geht, bestraft werden. Das ist vielleicht die radikalste und vielleicht auch die beste Lösung, dieses Thema zu lösen. Denn solange noch eine Nachfrage da ist, wird der Markt auch auf brutale Weise bedient. Der Sklavenhandel in unseren Tagen hat ein größeres Ausmaß als der Sklavenhandel, den wir so aus den Südstaaten und dem Krieg damals mit Onkel Toms Hütte kennen. Also nicht nur in die sexuelle Sklaverei, sondern auch Ausbeutung, Dinge, mit denen sich ja auch die Micha-Initiative beschäftigt und andere Initiativen auch. Jetzt gehen wir mal zurück in der Zeit. Rahab. Mein erster Punkt auf den ersten Blick: keine Heldin. Die nackten Tatsachen im übertragenen und wortwörtlichen Sinn. Wir sind in ungefähr 1400 Jahre vor Christus in Kanaan. Israel, das Volk Gottes, ist nach dem Tod von Moses unterwegs, immer noch unterwegs in das verheißene Land. Und sie müssen Kanaan irgendwie auskundschaften. In einer Zeit, in der es noch nicht Google Earth und Roadmaps und sonst was alles gab und keine Fotos, mussten also Spione in das Land reisen und gucken, wie sieht's da aus, welche Möglichkeiten haben wir, können wir das einnehmen mit unseren Möglichkeiten. Es werden Kundschafter losgeschickt in die Stadt Jericho und in das ganze Land, um dann zu entscheiden, mit welcher Taktik das Volk vorgehen wird. Zwei Männer, die bei der Prostituierten Rahab einkehren. Anscheinend hatte sie ein Etablissement oder ein Gasthaus. Die Ausleger sind sich da nicht einig. Einige sagen, sie hat als Prostituierte da so ein Bordell betrieben. Andere sagen, es war ein Gasthaus. Ich habe schon erwähnt, sie wird an anderen Stellen in der Bibel als Hure bezeichnet. Also denke ich mal, war das auch so, dass da noch andere Dinge passierten, als dass da irgendwie Schweinsbraten und Knödel auf den Tisch kamen. Wahrscheinlich in der Stadtmauer. Jericho nennt sich immer noch die älteste Stadt der Welt. Das ist nicht ganz sicher, kann man aber vielleicht sagen, mit Sicherheit auf jeden Fall viel älter als Marburg und Städte, aus denen ihr zu Hause geboren seid. Also eine sehr, sehr alte Stadt mit einer riesigen Stadtmauer drumherum, die ja dann später, das wisst ihr vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst oder aus dem Bibellesen, gefallen ist, als man mit Trompeten um sie herum zog. Also eine ganz spannende Geschichte. Das ist aber ein anderes Thema. Sie hatte dort ihr Restaurant, ihr Gasthaus. Die beiden Männer kehren bei ihr ein. Interessant ist, ich habe ganz viele Bücher jetzt gewälzt über Rahab. Interessant ist, dass nie gefragt wird, warum die Männer ausgerechnet da einkehrten. Ja, es geht immer nur um Rahab. Und ich frage mich dann, war das das einzige Gasthaus in ganz Jericho? War es das bequemste, weil es direkt am Eingang zur Stadt war? Man weiß es nicht. Haben die sich da gestärkt in diesem Gasthaus? Sie kehren bei ihr ein. Es hat sich im Land herumgesprochen oder in der Stadt herumgesprochen, dass zwei Israeliten gekommen sind, um das Land auszuspionieren. Sofort ergeht der Befehl, nach diesen beiden Männern zu suchen. Anscheinend hat sie jemand im Gasthaus gesehen, erkannt, verraten. Es wird die Stadtpolizei losgeschickt, diese beiden Israeliten zu finden und gefangen zu nehmen. Und Rahab entscheidet sich, die beiden zu verstecken. Oben auf ihrem Dach unter Flachs werden die versteckt. Die Polizei kommt und Rahab lügt. Sie sagt, ja, hier waren zwei Männer, ja, aber die sind schon lange wieder raus aus der Stadt. Wenn ihr euch beeilt, dann findet ihr sie noch, rennt hinter ihnen her, die sind in die und die Richtung los. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sie noch erwischen. Das macht die Polizei. Sie laufen in die Richtung, die Rahab ihnen angibt, aber die beiden Männer sind in ihrem Haus sicher versteckt. Dann geht sie aufs Dach zu diesen Männern und schließt einen Komplott mit ihnen. Sie macht einen Handel. Wahrscheinlich war sie eine ziemlich clevere Geschäftsfrau. Sie sagt, wenn das wirklich alles stimmt, was wir hier in dieser Stadt über das Volk Israel hören, dass es so mächtig ist und dass es einen so mächtigen Gott hat, dann weiß ich, dass hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und dann will ich mich und meine Familie und alle, die zu mir gehören, retten. Und sie sieht ihre Chance darin, dass sie mit diesen beiden Kundschaftern vereinbart, ich helfe euch zu fliehen und dafür werdet ihr dafür sorgen, dass ich und meine ganze Familie nicht umgebracht werden, wenn das Volk Israel in diese Stadt einfällt. Josua 2, Vers 4 bis 6. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen einfach nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten. Und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Also die Männer sind jetzt gefangen, die Stadttore sind zu. Und ehe die Männer sich schlafen legten, ging sie zu ihnen aufs Dach. Und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Und wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, da ihr aus Ägypten zogt und was ihr bei den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie er an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Rahab, der zweite Blick, ein Blick in ihr Herz. Der erste Blick, keine Heldin. Der zweite Blick in ihr Herz. Zwischen Angst und Vertrauen. Sie hat die Geschichten über das Volk Gottes gehört. Sie hat gehört, wie großartig Gott dieses Volk bewahrt hat, wie er es gerettet hat, wie er es geführt hat, wie er alle Schwierigkeiten vor diesem Volk aus dem Weg räumt, wie ihm keiner sich in den Weg stellen kann. Und das hat den Leuten Angst gemacht. Bei Rahab hat es Glauben ausgelöst. Sie sagt, ich weiß, dass dieser Gott das alles tun kann. Sie weiß, dass das kommen wird, was Gott sich vorgenommen hat. Sie setzt ihr ganzes Vertrauen darauf, dass dieser große Gott das tut, was er will. Und sie vertraut sich diesen Boten an, mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem Hab und Gut, mit allen Menschen, die ihr anvertraut sind. Das scheinen viele Menschen zu sein, wie wir es hinterher lesen, denn sie wird mit allen Verwandten gerettet am Ende. Das vielleicht schon mal, damit alle jetzt nicht in Angst und Schrecken sind. Der Deal steht, keiner soll dem anderen schaden. Sie hilft den beiden Kundschaftern mit einem Seil, das sie aus dem Fenster an der Stadtmauer raushängen lässt, zu türmen. Das Seil bleibt dort hängen als Zeichen. Das ist das Haus der Rahab. Diese Frau hat den Kundschaftern geholfen. Diese Frau hat sich auf die Seite des lebendigen Gottes gestellt. Diese Frau vertraut mit ihrem ganzen Leben auf Gott. Dieses Zeichen war auch ein gefährliches Zeichen. Denn natürlich, die Polizisten, sage ich jetzt mal, die Soldaten, die außerhalb der Stadt sind und nach den beiden Männern suchen, kommen ja wieder in die Stadt zurück und sehen vielleicht dieses Seil dort hängen und können sich ja eins und eins zusammenreimen. Ein rotes Seil, wird gesagt. Auch da gibt es einige Ausleger, die das interpretieren und sagen, das rote Seil, das Seil der Rettung, ist ein Symbol dafür, dass die Rettung da kommt, wo ein Opfer gebracht wird, wo Blut geflossen ist, wo Gott selber ein Opfer geschaffen hat, damit wir Menschen wieder mit ihm versöhnt sein können. Was ist das für eine Frau, die in der Situation an sich und ihre Verwandten denkt? Die daran denkt, wie kann ich hier überleben? Die ihr Vertrauen auf diesen Gott setzt, den sie selbst noch gar nicht wirklich kennt. Rahab, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Wie würdest du so einer Frau begegnen, die so ein Geschäft betreibt, die lügt, um zu überleben, die ihr eigenes Volk hintergeht, indem sie zwei Spitzel des Feindes versteckt und dann sogar Fluchthilfe betreibt? Der dritte Blick hilft uns, das besser zu verstehen. Der Blick der Sehnsucht. Sie sitzt an der Stadtmauer, in der Stadtmauer und schaut auf das Leben da draußen, schaut auf das, was Gott, der lebendige Gott, für seine Leute tut. Und sie will dazugehören. Sie will auch beschützt werden von diesem Gott. Sie will auch unter seine Fittiche krabbeln und sagen, bei dir bin ich sicher. Du wirst für mich sorgen. Ich vertraue mich und alle, die zu mir gehören, dir an. Das macht sie eigentlich, indem sie mit den beiden zusammenarbeitet. Sie hat einen Blick auf die Not ihrer eigenen Familie. Wahrscheinlich hat sie dieses Geschäft betrieben. Wahrscheinlich ist sie selber anschaffen gegangen, damit ihre Familie überleben kann. Und auch das trifft auf sehr, sehr, sehr viele Prostituierte zu. Dass sie sich verkaufen, damit zu Hause wenigstens ihre Kinder oder ihre Verwandten, ihre Angehörigen überleben können. Manchmal ist es ein uneigennütziges Geschäft, ein grausames Geschäft. Manche wissen, dass sobald sie mit diesem Geschäft aufhören, die Existenz vieler anderer Menschen gefährdet ist. Wir sehen bei Rahab den Blick des Glaubens, des Vertrauens und auch den Mut. Und jetzt der letzte Blick, der Blick von oben, Gottes Perspektive auf dieses Leben der Rahab. Und der ist nochmal ganz anders. Und das ist das Tolle, was ja auch vorhin Johanna schon gesagt hat, was auch in dem Anspiel von der Rahab gesagt wurde: Gott, wie siehst du mich eigentlich? Gott sieht das Herz an. Er sieht in der Rahab jemanden, den er für seine Pläne gebrauchen kann. Jemanden, der anders werden kann, der neu werden kann, der ein ganz neues Leben anfangen kann. Jemand, der durch den Glauben, durch das Vertrauen, durch dieses sich ganz an Gott hängen, mit ihm verbunden sein, sich auf seine Seite stellen, ein neues Leben beginnt. Für Rahab ist das wahr geworden. Sie hat später Boas gezeugt. Sie hat Salmon geheiratet und ihr Sohn hieß Boas, der dann mit der Ruth verheiratet war. Also eine ganze Heilsgeschichte, die sich aus diesem Leben der Rahab entspinnt, bis dahin, dass wir in Matthäus 1, Vers 5 lesen, dass Rahab eine Vorfahrin von Jesus Christus ist. Sie wird nicht verschwiegen, so wie man gerne unangenehme Verwandte verschweigt oder Vorfahren, die vielleicht nicht so das Beste im Leben gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr solche schwarzen Schafe in der Familie habt. Für mich war es eine Zeit lang sehr schwer zu wissen, dass mein Großvater ein ganz überzeugter Nazi war. Ich habe mich dafür in der Schule furchtbar geschämt. Und als ich das erste Mal in meinem Leben nach Israel fuhr und man musste den Namen des Vaters und des Großvaters angeben, habe ich gedacht, die verhaften mich gleich. Rahab, eine Prostituierte im Stammbaum von Jesus. Also wenn sich das jemand ausgedacht hätte, dann hätte er sicher die Rahab außen vor gelassen. Erstens, sie war eine Kanaaniterin, sie war gar nicht vom erwählten Volk Israel. Zweitens, ihr Geschäft. Dennoch ist sie im Stammbaum erwähnt, weil Gott ihr Leben mit seinen Augen ganz anders einschätzt. Er sieht das Herz der Rahab, er sieht ihren Glauben, er sieht ihr Vertrauen, er sieht ihren mutigen Schritt, sich auf seine Seite zu stellen. Das Gleiche lesen wir in Hebräer 11, Vers 31. Da ist sie nochmal erwähnt im Hebräerbrief als ein Vorbild des Glaubens. Mit großen Heiligen der Geschichte Gottes mit Israel wird sie miterwähnt. Hebräer 11, Vers 31. Da wird sie auch wieder als die Hure Rahab erwähnt. Ich lese es jetzt nicht vor. Es wird nicht ausgelassen. Sie gehört dazu. Gott nimmt sie an, wie sie ist, und ändert alles in ihrem Leben. Und jetzt sind wir bei uns, bei dir und bei mir, bei den Menschen um uns herum. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist eine zweifache Frage. Was siehst du, wenn du Menschen ansiehst? Siehst du ihr Äußeres? Siehst du das, was sie tun? Verurteilst du sie für das, was sie tun, was vielleicht nicht so toll ist, was moralisch, ethisch in deinen Augen nicht so passend ist? Verurteilst du diese Menschen? Oder siehst du sie mit den Augen Gottes, mit dem, was Gott aus ihrem Leben machen kann, was aus ihnen werden kann, wenn sie sich auf seine Seite stellen, wenn sie ihn im Glauben annehmen, auf ihn vertrauen? Und wie siehst du dich selbst? An den Stellen, wo du nicht klarkommst mit dir selbst, wo du Kompromisse eingehst, die nicht gut sind. Wo du vielleicht so verzweifelt manchmal fragst, Gott, kannst du überhaupt mit mir noch was anfangen? Es gibt doch andere, die sind doch viel besser. Die sind viel frommer, die können das besser, die sind mit der Bibel schon aufgewachsen, die haben das alles im Griff. Die können das von klein auf, die sind fromm, die sind super, die sind toll, die kriegen alles im Griff, die haben ihren Beruf, ihr Leben, alles in Kontrolle. Nur ich bin der das nicht schafft. Gott nimmt dich, wie du bist. Und so darfst du dich auch selber sehen, als jemand, mit dem Gott was anfangen kann. Und wer weiß, was aus deinem Leben wird, wer weiß, wo Gott dich einbaut, wer weiß, wie seine Perspektive für dein Leben ist. Egal wie alt du bist, egal was du machst, du kannst jederzeit neu anfangen. Auch heute Abend neu anfangen. Du kannst neu anfangen, Menschen anders zu sehen. Den zweiten und den dritten Blick hinzunehmen, den Blick ins Herz und den Blick aus Gottes Perspektive. Was hat Gott mit diesem Menschen noch alles vor? Und das ist mehr, als wir uns erträumen können. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du diesen Blick hast in unser Herz hinein. Du lässt dich nicht von dem Äußeren ablenken und abhalten. Hilf uns, uns auf deine Seite zu stellen, dir zu vertrauen, mit allem, was wir sind, das zu tun, was richtig und wichtig ist. Hilf uns, an dir dran zu bleiben, Menschen und uns selbst mit deinen Augen zu sehen, deine Perspektive für unser Leben zu entdecken. Danke für Rahab, danke für dein Wort, das so offen und ehrlich ist und über Menschen berichtet. Danke für ihre Geschichte, die uns Mut macht, dass du auch uns annimmst, dass du auch mit uns was vorhast. Amen.